Wir haben heute als Predigtthema den Jonathan, den jugendlichen Vorwärtsprescher. 1. Samuel 14. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Es war so eine kleine Garnison. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Das war alles, was Israel mobilisieren konnte gegen diese Übermacht der Philister, die das ganze Land besetzt gehalten hat. Saul war ja zum König gesalbt worden und hatte nur ein paar Leute zusammentrommeln können. Das war die ganze Macht Israels. Es waren aber an dem engen Weg, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen. Die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Israelreisende können diese Stelle heute noch besichtigen. Man sieht ganz deutlich, genau die Stelle, so historisch exakt hat die Bibel erzählt. Die Felsklippen stehen noch so da und tragen noch den Namen. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen und praktisch höhnen heißt das jetzt: Kommt zu uns herauf. Lächerlich, was wollt ihr zwei, nicht? So wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Die Männer der Philisterwache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf. Das ist gar kein richtiger Weg, deswegen haben die Philister auch gar nicht damit gerechnet, dass sie durch diesen gleichsam Kamin zwischen den Felsen hochsteigen. Mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen die Philister zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld. Und das ganze Kriegsvolk und die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte und so geschah ein Gottesschrecken. Herr, weise du uns durch alles Schreckliche der Welt hin auf dein Geschehen. Amen. Ein bekannter Redner sollte in Schweden Vorträge halten. Er hat sich vorher mit den örtlichen Veranstaltern zusammengesetzt und sie gefragt, was denn als Thema in diesem Land besonders ankomme. Und in allen Orten kam er nach kurzer Unterhaltung darauf: Wie werde ich mit meiner Angst fertig? Und dann sagt er: Ja, also das verstehe ich nicht. Ausgerechnet in Schweden, wo seit 150 Jahren kein Krieg mehr war. Dieses Land hat doch die besten sozialen Sicherungen aller Staaten der Welt. Da ist vorgesorgt für alle Notfälle. Und die Regierung geht doch geschickt ihre neutralistische Politik. Aber dann sagten diese schwedischen Veranstalter zu dem Redner: Wissen Sie, die Leute haben Angst, dass alles von heute auf morgen zusammenbrechen kann. In meiner letzten Gemeinde haben wir ja über der Kanzel ein Bibelwort anschreiben lassen, als wir die Kirche renoviert hatten, und wir hatten eine Umfrage gemacht. Ich dachte, das soll doch die Gemeinde bestimmen, die das immer sehen muss. Und wir haben alle schöne Bibelworte auf den Zettel geschrieben und jeder hatte 3 Stimmen. Mit überwältigender Mehrheit wurde das Wort gewählt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch Kirchgänger haben Angst. Deshalb freue ich mich so an dem Jonathan, denn der ist ein Mann, der seine Angst überwindet. Dem wollen wir heute nachgehen, wie man mit seiner Angst fertig wird. Mein erster Punkt: Man muss immer an der Linie des härtesten Widerstandes bleiben. Lassen Sie mich noch einmal einsetzen bei der Angst. Es gibt ja Leute, die haben den Rat, wenn einer Angst hat, ja, vielleicht haben sie es auch schon so gemacht, einem anderen gegenüber: Ach, lass doch deine Angst, ist dumm, ist unnötig. Wenn sie sowas machen, handeln sie unbarmherzig. Und es wird direkt makaber, wenn sie das noch mit frommen Worten tun. Wenn sie Bibelsprüche leichtfertig im Munde führen und so meinen, einem Menschen die Angst nehmen zu können. Denn Angst ist ein Zeichen von Intelligenz, von einem Durchblick. Das machen doch bloß Dumme. Stellen Sie sich einen Schüler vor, der 5er und 6er schreibt und sagt: Ich habe keine Angst vorm Durchfallen. Das ist ja dumm. Wenn einer sich nicht sorgt um das Leben, wenn einer nicht weiterdenken kann. Der große schwäbische Philosoph vor über 200 Jahren, Schelling, sagte: Der wahre Grundstoff allen Lebens und alles Daseins ist das Schreckliche. Der wahre Grundstoff des Lebens ist das Schreckliche. Und das ist ja ein Gedanke, der bis in die moderne Philosophie über Kierkegaard weitergeht, wenn etwa Martin Heidegger so viel in seiner Existenzphilosophie über die Angst sagen kann, wenn er sagt: In der Angst, da entfliehen uns alle Dinge. Sie sind noch da, aber wir können sie nicht mehr richtig erfassen. Und wir kommen uns vor, als ob wir schweben, und unter uns und um uns her ist nur noch das Nichts, das uns bedrängt und uns umdrängt. Dann ist doch die Angst eine richtige Schau meines Lebens. Das Nichts umdrängt. Das trifft sich doch mit dem, was ich Ihnen vorher vorgelesen habe aus dem Psalm 22, wo dieser David sagt: Auf mich gehen sie hinein wie Stiere, mich wollen sie zerreißen, in den Auseinandersetzungen, in die man in dieser Welt gestellt sein kann. In der Angst um sein Leben, im Kampf mit der Krankheit und was alles über Menschen kommen kann, wenn die Depressionen oder die Schwermut über einen kommt. Und was will man denn dann noch tun können, wenn man spürt, ich lebe im Nichts? Hat nicht die Bibel recht, wenn sie sagt, im Grund besteht die ganze Welt nur aus Chaos? Und in dieses Chaos hinein hat der lebendige Gott sein Wort gegeben in der Schöpfung, als er gerufen hat: Es werde. Und dass es in dieser Welt etwas Sinnerfülltes gibt, ist das Wunder des Redens Gottes, dort wo er schafft, wo er etwas macht. Und wo ich merke, dass die Ordnung Gottes zerstört wird, da sink ich wieder zurück in dieses Chaos, das ich genauso in meinem Leben in mir selber dauernd spüre, das mich zusammendrücken will. Dieses Nichts, das spürt man ja nicht bloß, wenn man selber durch die Todesstunde hindurchgeht, sondern das spürt man ja schon, wenn einen plötzlich treue Freunde verraten, die einen ganz genau kennen, die die Schwächen von einem selbst genau wissen und die nun plötzlich: Ja, jetzt kommt die Angst. Erzählt er das weiter? Stellt er mich bloß? Und wie bin ich dann, wo stehe ich dann noch? Wo habe ich denn noch etwas, woran ich mich halten kann? Was kann man denn machen in der Angst? Man sucht, wenn Heidegger sagt, alles geht vor uns weg, alles Seiende versinkt, dann versucht man eben doch irgendetwas zu halten. Die Kinder haben gar nicht so Unrecht, wenn sie bei Nacht durch den dunklen Wald gehen, dann vor sich hin pfeifen und singen, damit wenigstens in dem Nichts etwas da ist. Wenn es nur mein eigenes Lärmen oder Singen oder Pfeifen ist. Wie machen wir es denn, wenn wir zu Hause sitzen und am Telefon warten auf eine Nachricht? Ein Familienmitglied ist operiert worden und wir wollen nun wissen, wie ging das aus? Oder man wartet auf den Befund der Untersuchung, positiv, negativ. Dann sitzt man zusammen und man babbelt Belangloses, um in dieses Nichts wenigstens seine eigenen Pappelworte hinzustellen, damit wenigstens etwas da ist, um das zu füllen, diese furchtbare Leere. Und unsere Kranken sagen uns das ja immer, dass das so schwer sei. In der Angst kommt dieses Nichts heraus, dass die Zeit so lang wird und die Nacht so lang ist. Ist doch alles noch da, der Nachttisch ist doch da, das Bett ist doch da. Doch sagen sie, ich bin ganz allein, es ist nichts mehr da. In der Angst wird alles so leer. Und in dieser Angst, da greift man zu Notlösungen. Es wird im Kapitel vorher erzählt, dass der König Israels, Saul, vor den Philistern in ganz große Angst kam. Er hat ja die Verantwortung für das Volk Israel. Und er weiß, er muss jetzt in die Schlacht gehen und da fehlt ihm der Samuel und dann weiß er nicht, was er tun soll. Und er hält diese ganze Anspannung der Angst gar nicht mehr durch, dieses Warten, er hat keine Geduld. Er hat sie 6 Tage lang und dann gehen ihm, wie wir so sagen, die Nerven durch und dann sagt er, ja nun, ich muss auch mal handeln und dann handelt er entschlossen. Und dann wissen sie, dass Gott ihn fallen lässt. Furchtbare Geschichte, die dort von Saul erzählt wird, dass er erst rechts ins Nichts fällt, weil er aus der Hand Gottes fällt. Und ich denke darüber in meinem Leben auch, dass man in der Angst oft solche Kurzschlussreaktionen macht, dass man meint, man müsse jetzt irgendeine Lösung treffen, irgendwo muss es doch weitergehen, bevor man genau weiß, was nun der Weg Gottes ist. Da sind Kranke, die über lange Zeit hinweg liegen und sagen, ich weiß nicht, wo Gott mit mir hin will, aber jetzt irgendwie, ich muss jetzt eine Antwort finden. Und es ist ihnen plötzlich ganz gleich, ob sie von Gott kommt oder ob sie sich selber geben. Und da war der Jonathan ein anderer Mann. Er lebt an der Linie des härtesten Widerstandes. Er will nicht aus der Angst raus und sagt, ich muss jetzt schnell diesen Zustand der Angst beenden, sondern er geht sogar darauf zu. Das ist das Unerwartete. Jonathan versucht nicht mit großen militärischen Kunststücken nun die Philister zu besiegen, sondern er sagt, wenn Gott mit uns ist, dann kann ich auf dieses Nichts zugehen, das vor mir liegt. Denn dieses Nichts war, dass man von den Philistern völlig umgebracht und vernichtet wird. In dieser trostlosen Situation sagt er nicht, ich möchte möglichst schnell eine kurzfristige Lösung haben oder einen Kompromiss oder einen Waffenstillstand oder irgendwas. Ich möchte wieder in Frieden leben. Sondern er sagt, ich gehe auf diese ausweglose Lage zu. Und dann nimmt er seinen Waffenträger mit und sagt, komm, wir stellen uns den Philistern, wenn wir nur zu zweit sind. Das ist Glauben. In der Angst drauf zugehen. Sie können in ihrem Glauben jetzt nur ihr eigenes Sterben einmal bewältigen, vor dem sie Angst haben. Mit ihrem Herrn Jesus. Sie können nur einmal ihre Situation als Kranker bewältigen. Die Spannungen, in die sie hineingestellt sind, dass der Weg, den sie gehen können. Der Weg des Glaubens an der Linie des härtesten Widerstandes weiter. Ich spüre, ich falle ins Nichts. Aber mein Herr Jesus, der ging diesen Weg in dieses Nichts hinein. Der ging dort hinein, wo ihn die Menschen verlassen und verraten haben, wo sie ihn zum Tod verurteilt haben, wo sie geschrien haben, im Hass kreuzige. Und er hat sogar diesen Weg bis hin ans Kreuz gehen können, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, diesen Weg an dem Nichts entlang. Und gerade darin hat er dieses gefunden, was hält. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Er heiße der Seinigen Sonne und Schild. Das kann man doch nicht in herrlichen Tagen erleben. Das kann man nur in Tagen der Angst erleben. Wenn sie es durchhalten, bis zum letzten Atemzug. Wer glaubet, der fleucht nicht. Es muss ihm wohl gehen, es birget vor ihm sich die Furcht und Gefahr. Und ehe die Trägen, die Müden, die Langsamen den Gegner ersehen, so hat er schon den Sieg in der Hand. Immer an der Linie des härtesten Widerstandes. Der Glaube ist doch nicht so, dass man auf Menschen zugeht und sagt, keine Angst, leg's weg. Nein, steh deine Angst einmal durch im Glauben mit deinem Herrn. Noch ein zweites. Wenn schon, dann wollen wir Großes erwarten. Wie Jonathan und sein Waffenträger durch den Bach klettern und dann da drüben zwischen diesen beiden Felsen hochsteigen, da wird ihnen sehr bang gewesen sein. Und sie haben ja sich ein Zeichen ausgemacht und das darf man sogar tun mit Gott. Ich glaube, dass sie es im Gebet gemacht haben. Herr, du musst uns äußerlich, durch ein äußeres Merkmal zeigen, was dein Wille ist. Aber was mich überrascht, ist, dass sie sogar so kühn sind und so Großes erwarten. Der Jonathan sagt dieses schöne Wort, das müssen sie sich aufschreiben, auf ihren Schreibtisch stellen oder in ihrer Küche irgendwo aufhängen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und daraus zieht er nun eine ganz interessante Folgerung. Wenn es dem Herrn nicht schwer ist, durch viel oder wenig zu helfen, dann möchte ich viel haben. Dann möchte ich nicht wenig haben. Also wenn er Kleines und Großes tun kann, dann will ich das Große von ihm haben. Und dann will ich einen großen Sieg bei ihm haben. Sie sind vielleicht erschreckt, dass es hier um ein Kriegsgeschehen geht. Und es gibt in unserem Leben Spannungen, die wir nur Gott anbefehlen dürfen. Es gibt Belastungen und Bedrückungen und sagen, Herr, du musst uns irgendwie die Tür aufmachen. Wir sehen keinen Ausweg mehr, wie der Jonathan. Da war das Volk Israel, das nicht mehr leben konnte, obwohl Gott doch dieses Land ihnen gegeben hatte. Und er stellt das in die Hand seines Gottes. Herr, Großes will ich von dir haben. Und mir hat er so Eindruck gemacht, dass selbst er jetzt an der Linie, wo das Nichts kommt, wo er im Grunde sagen muss, ist doch unsinnig, mein Waffenträger und ich und die Philister. Und dann sagt der Herr, wenn deine Siege kommen, dann wird es ganz groß werden. Ahnen Sie etwas, was Glauben heißt? Da ist ein Apostel Paulus später unterwegs, als der einzige Apostel, der das Evangelium in die Heidenwelt hinausträgt. Und dann sperren sie ihn ins Gefängnis ein. Und dann liegt er da in so einer muffigen Zelle drin und die Wärter spielen mit ihm und schikanieren ihn. Und dann kriegt er endlich einen Brief. Und wie freut er sich, wie er den Brief aufreißt aus der Gemeinde Korinth. Und dann liest er drin, dass in der Gemeinde Korinth es drunter und drüber geht. Streit, Unzucht, alles ist durcheinander. Sektierer sind eingedrungen. Da hätte ich gesagt, jetzt ist der Augenblick, dass man aufhört. Das ist ein Zeichen, dass man nimmer weitermachen soll. Und der Paulus sagt, jetzt merke ich, dass ich mit dem Gott rechnen kann, der Tote lebendig macht. Jetzt rechne ich mit dem Gott, der seine Wunder tut, an der Linie des härtesten Widerstandes. Jetzt ist das aufgebrochen. Wir haben doch eine ganz falsche Denkungsart, wenn wir immer meinen, Gott baut seine Gemeinde, indem eben die Kirche immer voller wird und es größer wird. Es kann ja mal so gehen, dass Gott seine Gemeinde baut, dass alle weglaufen. Und dass in dem Augenblick, wo keiner mehr denkt, plötzlich schlichte Menschen in ihrer ganzen Einfachheit anfangen, Gott beim Wort zu nehmen und mit ihm zu rechnen, dass er Tote lebendig macht, dass er seine Wunder tut, dass er Menschen sich zuführen kann. Mir ist das oft so bewegend, wo lebendige Jugendarbeit ist, wie die oft entstanden ist. Doch nicht, dass man Menschen nach dem Mund geredet hat, sondern wo Leute waren, die wie dieser Jonathan mit Gott gerechnet haben und Großes von ihm erbeten haben. In einem Augenblick, wo gar nichts zu erwarten war, dass irgendjemand nun hier wirklich die Stimme Gottes vernimmt. Wenn heute Abend diese Evangelisation in der Leonhardskirche beginnt, dann habe ich nur die Sorge, ob wir eigentlich meinen, eine solche Evangelisation sei eine nette Vortragsveranstaltung. Oder ob es uns heute Abend darum geht, auch in unserer Vorbereitung. Wir wollen einbrechen in die Welt der Menschen, die Gott hassen, die Gott gar nicht mehr finden können, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen, die keinen Frieden haben und denen wir durch solche Abende einmal ihnen und dem lebendigen Herrn Jesus die Gelegenheit gegeben, dass er seine Siege macht. Wenn eine Evangelisation nicht ein Vorstoß wird in die Welt des Unglaubens hinein, dann ist es nichts weiter als eine recht kostspielig aufgezogene Gemeindeveranstaltung oder ein Gottesdienst. Es geht doch darum, dass glaubende Menschen einbrechen in die Welt des Unglaubens. Wenn schon, dann wollen wir Großes erwarten, wo sie hineingestellt sind, wo sie an dieser Linie des Widerstandes leben, wo sie in Angst sind, da dürfen sie im Namen Gottes Großes erwarten. Nur ein letztes, nur Vorwärtsprescher erleben Wunder. Manchmal könnte man meinen, es sei ein besonderes Zeichen des Glaubens, dass man alles hinnimmt und sagt, nun, Gott hat es zugelassen. Hätte doch der Jonathan sagen können, dann hat er ja die Philister zugelassen. Nur Vorwärtsprescher erleben Wunder Gottes. Jesus hat uns gesandt in die Welt. So wie er seine Christen sendet, dass sie Zeugen seiner Gerechtigkeit sind, Boten seines Friedens, dass sie sein Reich aufrichten in dieser Welt, dass wir gegen Lüge und Unwahrheit kämpfen, dass wir seinen Frieden weitergeben und Menschen diesen Frieden Jesu bezeugen. Menschen, die in der Angst leben, die in der Macht der Finsternis stehen, dass wir ihnen zusprechen, dass sie frei werden können, dazu sendet er uns. Und das erleben nur Leute, die sich aufmachen und sagen, ich kann das nicht, woher soll ich es auch können? Was hat denn Jonathan durch Gaben oder Begabungen oder Macht machen können? Es ist doch eine Sache des Glaubens, was ich mit meinem Leben ausrichten darf. Und so hat Jonathan es gemerkt und so hat er es gewagt. Und dann hat er erlebt, dass nicht durch seine Macht die Philister geschlagen wurden, sondern durch einen Gottesschrecken, heißt es da hinten. Und es geschah ein Gottesschrecken. Die Erde erbebte. Die ganzen Siege des Alten Testaments sind gar keine Schlachtgeschichten von Menschen, sondern sind immer Geschichten, dass Gott seine Wunder tut. Selbst wenn Sie die Geschichte von David und Goliath lesen, da ist gar nicht irgendwie von einem Ringen von Menschen die Rede. Sondern dass Gott auf seine Weise die Lösungen bringt, die nötig sind. Nur Vorwärtsprescher erleben Wunder. Wagen Sie es doch. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel Ihnen zum Schluss erzählen, damit Sie merken, wie das sich bis in unsere Welt des Berufes hinein nachvollziehen lässt. Im Jahr 1733 war ein Arzt in Kiel, in Holstein. Und der holsteinische Herzog hat eine Gesandtschaft ausgerüstet mit 100 Personen, die zum russischen Zaren, dem Schwager des holsteinischen Herzogs Friedrich III., reisen sollten und von dort weiter nach Persien. Und es ging um den Handelsweg auszukundschaften, den der ostindische Seidenhandel nehmen wollte. Er wollte ihn ursprünglich über Holstein leiten, dieser Friedrich III. Und da war der junge Arzt aufgefordert worden vom Herzog, er soll mitgehen. Er ahnte, was diese Reise werden sollte. Und er hat selbst dieses Wagnis einer wirtschaftlichen Reise, die er hier tut, als Gesandter seines Herzogs hineingestellt, in seinen Glauben, dass er selbst dieses Stück seines Lebens unter die Bewahrung Gottes stellte. Es war eine furchtbare Reise. Sie waren, glaube ich, 4 Jahre unterwegs. Es hat angefangen mit einem großen Unglück in der Ostsee, wo sie schon fast ertrunken sind, im finnischen Meerbusen. Es ging weiter durch ganz große Nöte auf dem Weg dann in Mittelasien, bis sie in Persien eingetroffen sind. Im Kaspischen See ist noch einmal ihr Schiff untergegangen. Sie sind überfallen worden von Räuberhorden. Und zum Schluss haben die Gesandtschaften der Inder und ihre Gesandtschaft sich noch verprügelt und es sind einige zu Tode gekommen. In dieser Situation muss man eigentlich sagen, wie hat dieser Paul Fleming, der war es, diesen Weg seines Lebens gewagt. Und wenn wir jetzt im Anschluss an die Predigt dieses nur ein paar Verse aus diesem Lied von Paul Fleming singen, dann ahnen wir etwas, was Vorwärtsprescher wagen in dieser Welt. Dass sie mit Gott drüber reden, Herr, mein Leben, meine Aufgaben, mein Beruf, ich möchte es vor dich stellen und unter dich. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, ich habe diese Welt überwunden. Es kann Mächte geben, die uns bedrängen. Dass wir Angst haben, ist nur gut, dass wir nicht oberflächlich werden, sondern die Gefahren sehen, aber dann können wir darauf zugehen, weil wir einen Herrn haben, der diese Welt überwunden haben, der stärker ist als die Abgründe und in dessen Hand wir drinstehen. Nur, dass wir ganz bei ihm sind, dass wir nicht fromme Sprüche im Munde führen, sondern dass wir mutige Leute werden, die trotz der Angst weitergehen. Gehorsam dorthin, wo er uns sendet, und die Wunder erleben, große Wunder, die Aufbrüche erleben, die Siege Gottes erleben. Amen.